Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 21. März 2023 zur 782. Folge Verbinde die Punkte. Frühlingsbeginn ist heute, oder? Täusche ich mich da? Nun gut, das nur am Rande natürlich. Die üblichen Verdächtigen, mein heutiger Titel. Und bevor wir da in Medias Res gehen, zuerst ein paar Dinge. Zuallererst vielen Dank. Ja, alle, die da meinem kleinen Aufruf gestern gefolgt sind, es ist wirklich immer wieder sehr erhebend und gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man da zumindest in dieser Beziehung Menschen hat, auf die man sich verlassen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle. Macht einen sprachlos, immer wieder. Nun gut, das Zweite ist, ich habe immer wieder Schreiben bekommen, dass die Audioqualität variiert, beziehungsweise die Lautstärke variiert. Und ich ab und zu, ich kenne das für mich natürlich, den Satz leiser beende, als ich ihn begonnen habe. Und ich habe jetzt ein bisschen versucht, an den Audioeinstellungen hier im OBS zu arbeiten. Und ich hoffe, dass sich die Audioqualität dadurch verbessert hat. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gesagt. Schreibt es mir vielleicht in die Kommentare, wie das bei euch ankommt. Ich habe einen Kompressor eingebaut, wollte auch einen Noise Gate machen. Allerdings, für diejenigen, die sich da auskennen, gefällt mir da das Ergebnis hier nicht besonders. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp, wenn sich da wer besser auskennt. Ja, und das Dritte, was ich noch sagen wollte, ich bekomme ebenfalls immer wieder Anfragen zu einem Thema, das ich immer da anspreche, gern darüber spreche, aber das immer wieder ein bisschen an den Rand gerät, ich sag's mal so. Der Bitcoin. Und gerade in diesen Zeiten ist es natürlich so, dass viele, viele Menschen einen Ausweg suchen für ihre finanziellen Ersparnisse, sich da zukunftskonform aufstellen wollen. Und ich denke drüber nach, ob ich nicht ein Video mache, ein ganz, ganz kurzes, wie man denn einfach mit dem Bankkonto oder der Kreditkarte Bitcoin kaufen kann. Da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit. Schreibt mir das vielleicht auch in die Kommentare, ob ich das machen soll. Wie gesagt, das würde ich machen, weil einfach das Interesse besteht. Ich will hier natürlich niemanden zu irgendetwas drängen oder gar Finanztipps geben. Ja, das war's mit der Vorrede. Wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal an alle. Und ich hoffe, der Ton passt. Und dann starten wir doch in unsere heutige Sendung. Die üblichen Verdächtigen. Großartiger Film mit Kevin Spacey. Ja, der auch eine gewisse Story wiedergibt und wird wunderbar auch zu unserem Plot hier passen. Ähnlich wie der Clue, diesen Film mit Robert Redford und Peter Fonda. War es Peter Fonda? Weiß ich nicht mehr genau. Auch ein wunderbarer Film, aber über Filme können wir sprechen, wenn wir fertig sind, würde ich sagen. Diesen Film, den wir hier präsentiert bekommen, haben den ein oder anderen bereits zu lieben begonnen. Und der alte Ausspruch hier von Q, ihr werdet lieben, wie der Film ausgeht. Ja, ich denke, der trifft weiterhin zu. Das Theaterstück bewegt sich weiterhin auf ein großes, großes Finale zu, auch wenn es natürlich jetzt in der täglichen Wahrnehmung nicht mit dem großen Knall eventuell endet, sondern hier über Wochen sich hinzieht. Aber wir sehen durchaus, dass da einige Bewegungen in den letzten Tagen und Wochen stattgefunden haben, die bemerkenswert sind. Eine Entscheidung in der Schweiz hat dazu geführt, dass die Credit Suisse übernommen worden ist, eine historische Entscheidung, da damit das Bankenbollwerk der Schweiz eventuell seinen guten Ruf verloren hat und nicht mehr das ist, was es einmal war. Dann haben wir am heutigen Dienstag eventuell eine Entscheidung, eine Verhaftung des offiziell ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Auch da wird es äußerst spannend. Und auf vielen, vielen anderen Ebenen sehen wir natürlich auch große, große Bewegungen, die Bewegung hin zu einer multipolaren Welt, die wir da im Osten und im Süden unserer Welt betrachten können, spielt da eine große Rolle. Die Aufarbeitung der Corona-Pandemie wird auch in Deutschland ein immer größeres Thema und am Bachmut kurz davor tatsächlich zu fallen. Also viele Themen, man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Und ja, damit begeben wir uns doch in die Meldung. Wie immer macht sich die eigene Gedanken. Ich kratze hier tatsächlich nur an der Oberfläche. Nun gut, dann starten wir mit den Meldungen. Putin und Trump im Visier der Justiz, haben wir bereits in der letzten Sendung gesehen. Was bedeuten diese beiden Haftbefehle für die Welt? Ja, selbst die Bild-Zeitung ist darauf aufmerksam geworden, dass es sich hier doch um einen beträchtlichen Zufall handeln könnte, wenn hier ja sowohl Putin als auch Trump, also die zwei Bösewichte der Welt sozusagen, gleichzeitig ins Visier der Justiz genommen werden. Natürlich muss auch das hier ein großer Zufall sein, da sind wir uns mal wieder sicher. So, wir blicken zuerst in die Vereinigten Staaten auf Donald Trump. Hier heißt es, ein Anwalt vergleicht Donald Trump mit Jesus Christus kurz vor dem erwarteten, Anklage. Wie gesagt, am heutigen Dienstag sollte da ja zumindest Neues herauskommen. Wir sind gespannt, wie es läuft. Grund für die Anklage gegen Trump, ja, vermeintliche Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Der Pornostar, der Trump hinter Gittern bringen könnte, heißt es hier. Donald Trump soll mit ihr eine Affäre gehabt haben, zur Zeit als Melania hier gerade im Jahr 2006 Barron Trump geboren hat. Und ja, bleiben wir kurz beim Sohn der Trumps. Barron Trump hat gestern seinen 17. Geburtstag gefeiert. Ja, wir gratulieren da natürlich auch an dieser Stelle. Nun gut, zurück die Gegenwart. Zurück zu Stormy Daniels. Die, wenn nicht in die Gegenwart. Wir haben einen älteren Artikel aus dem Jahr 2018, in der Stormy Daniels zugegeben hat, dass sie eigentlich gar keine Affäre mit Trump gehabt hat. Also auch hier zeigt sich mal wieder, wie sehr doch gewisse Kräfte hier bemüht sind, eine Story aufzubauen, um Trump endlich entscheidend anklagen zu können. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Ähnliches sehen. Wir erinnern uns an Stormy Daniels Anwalt Avenatti, der inzwischen ja auch im Gefängnis sitzt, zum Beispiel. Ja, wie gesagt, man scheint verzweifelt zu sein und zeigt es auch inzwischen ganz offen. So, dann immer wieder die Diskussion, auch in sozialen Medien, um den Schlüssel. Stormy Daniels hat eine Kette mit einem Schlüssel getragen und hier gibt es sogar einen Artikel aus dem Jahr 2018 ebenfalls. Hier heißt es, West Hollywood gibt dem Pornostar Stormy Daniels den Schlüssel zur Stadt, das ist eine Art Auszeichnung, um ja ihren Gerichtsstreit mit Donald Trump zu feiern. Also der Schlüssel spielt hier, wenn es um Stormy Daniels geht, eine große Rolle. Und ja, ich erinnere auch an den Schlüssel, den Trump damals übergeben bekommen hat. Da ging es um ja, den Weltpostverein, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch hier mal wieder der ein oder andere Hinweis, dass wir hier ja eine Story, einen großen Plan präsentiert bekommen. So, dann ja Vergleiche mal wieder zu ehemaligen Präsidenten. Eventuell wird auch hier mal wieder ein Präzedenzfall geschaffen. Bill Clinton hat Paula Jones 850.000 US-Dollar in Schweigegeld gezahlt und ja, wurde dafür niemals angeklagt. Aber ja, dass die vermeintlichen Verbrechen der Clintons, der Bidens und so weiter nicht so bewertet werden von der amerikanischen Justiz wie vermeintliche Verbrechen von Donald Trump, haben wir immer wieder gesehen. Also wenn wir da wirklich mit einem objektiven, kriminalistischen Auge an die Sache herangehen würden, würden die Dinge hier gänzlich anders ausschauen. Aber eventuell stecken wir da auch noch in einer gewissen Vorbereitungsphase. So, Mike Pence hat sich geäußert, er sieht eine politisch motivierte Strafverfolgung. Ich denke, da ist er nicht allein. Ich habe das eben schon angedeutet. Ja, dann haben wir ein KI-Bild bzw. mehrere Bilder von Trumps angekündigter Verhaftung, die hier viral gegangen sind. Die gute alte KI. Schön, dass man hier ein Zwillingspärchen noch installiert hat. Ja, wir werden sehen, wie der heutige Dienstag vonstatten geht. Es wird sicher in New York durchaus auf den ein oder anderen Unmuts oder die ein oder andere Unmutsbekundung eingestellt. Kommen wir gleich drauf. Ja, Anhänger zu Protesten aufgerufen. Alarmzustand von möglicher Trump-Verhaftung, wie gesagt, in New York ist man da schon ein bisschen nervös. Und ja, ob hier dieser Aufruf zu Protesten, der eindeutig von Donald Trump gekommen ist, nicht wieder dazu genutzt werden kann, wie ähnlich beim 6. Januar gesehen, um Trump hier einen Strick zu drehen, da er ja, sollte es hier tatsächlich zu gewalttätigen Protesten kommen, dazu aufgerufen hat, und die ganze Welt hat es gesehen. Wir werden sehen, wie die Story weiter gedreht werden wird. Wir sehen hier schon Stahlbarrikaden, also diese Wellenbrecher kennen wir aus Europa, ebenfalls, ja, ob man auf ein Festival geht oder auf eine Demo, je nachdem, wo man sich da zu Hause fühlt. Nun gut, also wir sehen das hier vor dem Gerichtsgebäude bzw. dem Büro des Staatsanwalts in Manhattan schon gewisse Schutzmaßnahmen aufgestellt worden sind, ob eben für den heutigen Dienstag und die Bekanntmachung bzw. die Verhaftung von Donald Trump, ja, wird sich zeigen. So, auch hier heißt es, die USA bereiten sich wohl darauf vor, hier Donald Trump verhaften zu lassen. Da gibt es mehrere Behörden, 5 Bundesstaats- und lokale Rechtsbehörden, also Exekutivbehörden, bereiten sich darauf vor, dass Trump eben angeklagt werden könnte und dann auch auf eine eventuelle Verhaftung. McCarthy von den Republikanern, der Sprecher des Repräsentantenhauses, ist ebenfalls einer derjenigen, die sich hier offen gegen eine solche Verhaftung stellen und geht nun gegen den Staatsanwalt von Manhattan vor, der diesen Arrest, diese Verhaftung von Donald Trump eben voranbringt. Und da gibt es mal wieder eine ganz, ganz zufällige Verbindung. Wir blicken auf George Soros mal wieder. Sein Mann im Büro des Manhattaner Staatsanwaltes, der Milliardär, der die Demokraten fleißig unterstützt, hat Alvin Braggs Kampagne mit 1 Million US-Dollar unterstützt. Und ja, dieser Alvin Bragg ist eben genau der Mann, der Donald Trump jetzt wegen der Affäre zu Stormy Daniels anklagt und der damals schon versprochen hat, Donald Trump hinter Gittern zu bekommen. Auch hier darf man vermuten, dass eine gewisse politische Voreingenommenheit vielleicht ja hier zutreffen könnte. Alles im Konjunktiv natürlich. Man muss zu den Meldungen nichts mehr sagen. Ich denke, das Bild ergibt sich von ganz alleine. So, dann haben wir noch eine Meldung über George Soros aus dem Dezember allerdings bereits. George Soros hat Beziehungen zu mindestens 253 globalen Medienorganisationen. Auch das mag bei der Berichterstattung des ein oder anderen Outlets in diesen Tagen nicht wundern. So, dann blicken wir noch auf einen der Gründe, wieso Donald Trump denn weiterhin so bekämpft wird. Erstens mal ist er wohl weiter der prominenteste und beliebteste Nicht-Politiker in Amerika. Und wie es heißt, wird er Biden aktuell Haus hochschlagen. Er ist ja weiterhin auf seinem Kreuzzug gegen den tiefen Staat, und dem tiefen Staat schmeckt das natürlich überhaupt nicht. Und darum versucht man ja weiterhin auf Teufel komm raus, hier Donald Trump in eine Position zu rücken, in der er eben nicht mehr als US-Präsident antreten kann. Aber auch das sind Dinge, die man ja noch tiefergründig diskutieren könnte. Von welchem Konstrukt soll denn Donald Trump der nächste Präsident werden? Wird er der 47. Präsident der Corporation oder eventuell ja der 19. Präsident der Republik? Auch das eine Sache, die ja weiterhin durchaus rege diskutiert wird in sozialen Medien. So, dann wird Donald Trump seine erste Rallye 2024 seine erste Rallye zur Kampagne 2024, so rum, diesen Monat in Texas abhalten. Texas ja auch eine durchaus interessante Wahl, da böse Zungen ja weiterhin behaupten, dass Dallas in Texas ein Kandidat für eine eventuelle Hauptstadt einer Republik der Vereinigten Staaten sein könnte. Aber auch das natürlich nur und ausschließlich Gerüchte. So, dann heißt es hier, Colonel Doug McGregor sagt, dass er nicht überrascht wäre, wenn Biden nicht mehr. Nein, andersrum, dass er überrascht wäre, wenn Biden in 90 Tagen noch im Weißen Haus säße. Ja, auch da sind es mal wieder die bösen Zungen, die behaupten, dass er ja schon seit längerem, wenn überhaupt jemals, nicht im Weißen Haus sitzt. Wir kennen auch hier gewisse Aussagen inzwischen sogar, dass man ganz offen zugegeben hat, dass das Weiße Haus nicht immer für jede Pressekonferenz auch der Ort ist, der da benutzt wird, sondern man hier Ausweichlocations gefunden hat. So, dann bleiben wir bei den Bidens. Comer, der Vorsitzende des Oversight-Komitees im Repräsentantenhaus, hat nun 14 Jahre von Bankaufzeichnungen zu Hunter Biden sich vorlegen lassen. Und hier kommt mehr und mehr heraus, wie sehr hier die Familie Biden in gewisse Konstrukte, in gewisse Geschäfte mit China verbandelt war. Hier haben wir nochmal Komma. Die Bidens und China haben eventuell 11 weitere Deals abgeschlossen. Wie gesagt, hier nicht nur die Korruption ein Anklagepunkt, der vorgebracht werden könnte, sondern man dürfte auch eventuell über Hochverrat der Bidens sprechen. Aber wie gesagt, Trump und seine Pornodame ist natürlich ein viel, viel größeres Thema als das, was hier die Bidens die letzten Jahre veranstaltet haben. Logisch. So, es ist nicht wahr. Biden hat abgestritten, dass er hier mit den Chinesen Geschäfte gemacht hat und dass er hier mehr als 1 Million US-Dollar erhalten hat, beziehungsweise seine Familienmitglieder da als Zahlungskanal benutzt wurden. Alles nicht wahr, alles eine Lüge. Müssen Fake News sein. Schauen Sie bitte wieder auf Donald Trump. Ja, dann hat Biden sein erstes Veto in seiner Präsidentschaft unterzeichnet, indem er das republikanische Investmentgesetz, das jetzt da diskutiert wurde letzte Woche, abgelehnt hat. Und ja, hier ist es: Biden erklärt den Krieg gegen den zweiten Verfassungszusatz und unterzeichnet eine Executive Order, um die Waffenrechte zu zerstören. Ja, die Waffenrechte weiterhin. Ja, in vielen Demokratien ein Dorn im Auge. Man kann sich ja mal in Kuba oder anderswo umschauen, was passiert, wenn die Menschen endgültig entwaffnet sind. So, und dann blickt man auf Texas erneut. Texas hat einen großen Sieg errungen gegen die Umweltagenda der Bidens oder von Joe Biden. Das Ganze in einem Bundesgericht. Hier geht es um den sauberen Wasserakt, saubere Wassergesetz, und das saubere Wasser ist in den Vereinigten Staaten gerade ein größeres Thema. Auch der Guardian hat schon gemerkt, ja, die US erleben momentan im Durchschnitt alle 2 Tage einen chemischen Unfall. Auch das muss natürlich ein Zufall sein. Nicht, dass hier irgendeine Art von Kampf gegen das Leben geführt werden würde. Wie gesagt, böse Zungen würden auch hier behaupten, dass das mit der Pharma und der chemischen Industrie ja sowieso schon stattfinden würde. So, dann blicken wir auf den anderen, den zweiten der üblichen Verdächtigen, Wladimir Putin. Russland hat sich nun entsprechend positioniert, nachdem der Internationale Strafgerichtshof letzte Woche ja bekannt gegeben hat, einen Haftbefehl gegen Putin wegen Deportationen von ukrainischen Kindern auszustellen. Und hier ist nun Russland eröffnet eine strafrechtliche Ermittlung gegen den ICC, also den Internationalen Strafgerichtshof selbst, nachdem hier eben dieser Haftbefehl gegen Putin ausgesprochen wurde. Und ja, da wird es interessant. Hier heißt es ebenfalls in einem älteren Artikel aus dem Jahr 2016 über auch hier erneut auftretende Doppelzüngigkeiten. Nach dem Vietnamkrieg hat Amerika Flugzeuge voll mit Babys in die USA zurückgeflogen. Ja, dass hier natürlich der internationale Kinderhandel ebenfalls eine gewisse Aufmerksamkeit langsam erfährt, sollte auch klar sein. Wenn wir uns die Geschichte gerade in Ukraine anschauen, wissen wir, dass die Ukraine eines der Länder ist, in der Kinder- und vor allem Babyhandel floriert ist in den letzten Jahren und dass die Amerikaner da wohl nicht ganz unbeteiligt waren, sollte auch den meisten klar sein. Wie gesagt, die Beziehungen der Bidens in die Ukraine, ich deute das nur an. Und auch hier sehen wir mal wieder, dass diejenigen, die das Ganze über Jahre systematisch, systemisch betrieben haben, nicht angeklagt werden. Und wenn hier Putin ein paar ukrainische Kinder aus einem Kriegsgebiet evakuiert, dann sind ihm alle mal wieder ganz beleidigt. Die Themen werden an die Oberfläche gebracht und auch hier dürfen wir uns natürlich gewisse Fortschritte erwarten. Nun gut, Medvedev ist mal wieder derjenige, der aus dem Kreml heraus gewisse Aufreger bringt. Richter sollen Himmel beobachten. Medvedev droht Den Haag mit Raketenangriff. Angesichts des gegen Putin erlassenen Haftbefehls prophezeit Medvedev den internationalen Beziehungen einen dunklen Niedergang. Ja, da sind wir gespannt. Und auch anderswo sollte man sich eventuell Sorgen machen. Russland prüft Strafverfahren gegen Justizminister Buschmann. Der hat dem Vorbild bereits klargemacht, Deutschland ist verpflichtet, Putin zu inhaftieren. Ja, da wünsche ich natürlich viel Spaß. Ja, Justizminister Marco Buschmann äußerte sich zum internationalen Haftbefehl gegen Putin. Fernab der Realität, kontert die russische Botschaft. Ja, Moskau kündigt eine Prüfung an, wie gesagt. Bleiben wir gespannt. Deutschland positioniert sich weiterhin äußerst klar. Beziehungsweise, ja, die BRD tut das. So, dann war ja Putin in der Krim oder auf der Krim zum Jahrestag der dreijährigen Annexion, habe ich in der letzten Sendung gesagt. Stimmt natürlich nicht. 9 Jahre waren es. Nicht 10, sondern 9 Jahre 2014 das Ganze geschehen. Und hier heißt es, nach dem Besuch auf der Krim besucht Putin überraschend auch den Donbass. Und da gibt es mal wieder gewisse Hinweise, ich sag's mal so. Wladimir Putin wird dafür angegriffen, da er einen Doppelgänger in die Ukraine geschickt hat. Ja, was ist mit deinem Kind? Die ganze Geschichte ja sowieso zu hinterfragen, wieso kann ein Wladimir Putin einfach in die Ukraine reisen? Hat da nicht Zelensky noch das Sagen? Oder ist es bereits so, dass hier gewisse Dinge bereits unter Dach und Fach gebracht worden sind? So, ja, dann haben wir einen weiteren Verdächtigen. Wie gesagt, ich deute da seit Jahren drauf hin, Xi Jinping ist mit im Bunde zu sehen, meines Erachtens weiterhin, auch wenn es natürlich an der Oberfläche nicht immer so aussieht. Und ja, er hat Putin besucht. Und das eine Sache, die natürlich dem Rest der Welt nicht schmeckt, beziehungsweise ja, dem Westen nicht schmeckt. Der Rest der Welt steht hinter Russland, steht hinter China. Und ja, die westlichen Staaten, Europa, die USA, die NATO, die ganzen Organisationen, die dann noch dazugehören, sind natürlich not amused, wenn wir betrachten dürfen, dass hier China und Russland und der Rest der Welt im wahrsten Sinne des Wortes mehr und mehr zusammenwächst. Und das werden wir im Folgenden auch betrachten. Aus den USA kommt die Ansage, die Welt sollte sich nicht ins Boxhorn jagen lassen durch die Vorschläge von Xi Jinping in Moskau. Also man ist schon mal darauf vorbereitet, dass hier die Ergebnisse, die präsentiert werden, nicht unbedingt zu beachten sind. Und ja, wir haben ja einen lockeren Auftritt gesehen, sage ich mal, bei einer Staatsmänner. Xi Jinping in Moskau, ein Besuch, der im Westen für Panik sorgt. Ja, das hätte ich schon angedeutet. Der Staatsbesuch des chinesischen Staatschefs in Russland sorgt im Westen offenbar für Panik. Medien zufolge beendet Chinas Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran die US-Dominanz im Nahen Osten. Ja, auch das kommt dazu. Umso mehr sorgt Xis Besuch für den Frieden, für Unbehagen. Ja, wenn wir am Frieden möchte und es nicht die Amerikaner sind, dann ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. So, Putin zeigt sich bereit, hier den chinesischen Ukraine-Plan mit Xi Jinping zu diskutieren. Und ja, es wurden große Pläne geschmiedet wohl für die Zukunft. Kommen wir gleich drauf. Zuerst hat Xi für die ausgewogene Haltung im Ukraine-Krieg gedankt. Auch das schmeckt natürlich nicht jedem, dass die Chinesen sich da doch relativ klar hinter Putin und Russland positionieren. Und ja, die beiden, also sowohl Russland und China als auch Putin und Xi Jinping, haben eine Menge von gemeinsamen Themen, wie es hier zum Beispiel heißt. Ja, es war wirklich ein Besuch, ja, wie bei einer alten Liebe sozusagen, zu Besuch bei einem alten Freund. Putin empfängt Xi in Moskau. Viel Harmonie wird uns da ja präsentiert. Und ja, hier heißt es zum Beispiel, ein wahrer Freund ist wie ein Bruder. Putin veröffentlicht Artikel in chinesischer Tageszeitung. Ja, die zwei haben sich zumindest auf dem diplomatischen Parkett gerade richtig, richtig lieb. Und wie gesagt, es schmeckt nicht jedem. Und auch medial wird natürlich versucht, das Ganze entsprechend zu framen. Es wird ja zum Beispiel, springe ich kurz vom Thema ab, immer wieder behauptet, dass Putin ja krank sei, dass er sich schwer tue beim Gehen und so weiter und so fort. Man blicke mal auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Nur am Rande. Nun gut, hier heißt es, Szenen einer Vernunft-Ehe. Chinas Parteichef Xi Jinping reist für 3 Tage zu Kreml-Chef Wladimir Putin. Wie positioniert sich Peking im Ukraine-Krieg und was erhofft sich Russland von dem Treffen? Ja, ich denke, die deutschen Medien wissen eventuell schon ganz genau das, was hier passiert, nämlich dieser Übergang hin zu einer multipolaren Welt, nicht unbedingt das ist, was man hier von Seiten der Atlantikbrücke aufgetragen bekommen hat als Bildungsauftrag sozusagen. Die Dinge gehen alle in eine völlig andere Richtung. So, wie gesagt, man verbündet sich Xi bei Putin, China schließt einen neuen Pakt mit Russland und ja, hier heißt es dann, Xi und Putin wollen eine gerechtere Weltordnung. Gerechter als jetzt? Mit Sicherheit, ist aber auch nicht allzu schwer. Wie wärst du mit einer gerechten Weltordnung? Ja, wir werden sehen, ob diese Bewegungen zu dem ja viel zitierten Weltfrieden führen werden. Ich sehe sehr wohl sehr, sehr viele Anzeichen, dass die Bewegung, die wir da jetzt sehen, ja, positiv für die gesamte Menschheit zu bewerten sein werden. Aber ja, wie gesagt, auch hier muss man sich natürlich auf die eine oder andere Art und Weise überraschen lassen. Nun gut, wir bleiben optimistisch, würde ich sagen. So, ich habe es bereits angedeutet, der Rest der Welt steht hinter Russland. Wegen der US-Außenpolitik, die große Mehrheit der Weltbevölkerung unterstützt Russland. Ja, die Menschen haben die Schnauze voll von den Amis und ja, ihren Vasallenstaaten. Und das sind durchaus die Europäer mit zu rechnen. Und wenn es darum geht, ja, die Welt in eine neue positive Zukunft zu führen, muss man auch die sogenannten Drittweltländer mit einbeziehen. Und genau das machen die Chinesen, machen Russland auch, wenn es da ja, natürlich Kritik aus dem Westen gibt. Und hier heißt es nun, 40 afrikanische Länder sind in Moskau. Die Konferenz wird russisch-afrikanisch oder Russland und Afrika in einer multipolaren Welt genannt. Da haben wir wieder den Begriff der Multipolarität und hier eine Presseerklärung aus dem Kreml, internationale parlamentarische Konferenz Russland-Afrika in einer multipolaren Welt. Also hier wird schon ganz klar genannt. So, auch das, also die Einmischung sozusagen der Russen in Afrika, schmeckt natürlich den Amerikanern nicht. Blinken, der Außenminister, warnt afrikanische Nationen davor, dass die Wagner-Gruppe ja diese Nation in Gefahr bringen könnte. Auch hier kann man sich mal den Einfluss Amerikas in Afrika der letzten Jahrzehnte anschauen und ja, mal betrachten, wer hier wirklich die Gefahr gebracht hat. Und ja, auch in Afrika wird es inzwischen gesehen. Ich erinnere daran Libyens ehemaligen Diktator, wie es immer hieß, Gaddafi, der ja einen Golddinar für ganz Afrika einführen wollte, hat ihm nicht besonders gut getan. Ja. Ich erinnere da an das Interview mit Hillary Clinton. Und nun heißt es hier, Afrika kickt den Dollar ja, beiseite in die Gosse, oder wie man das übersetzen darf hier. Und ja, wir sehen mehr und mehr, wie der Petrodollar hier an den Rand gedrängt wird. Und gerade durch die Bewegung Saudi-Arabien und auch ja, den Bemühungen Chinas ist das Ganze geschuldet, dass ja, der Petrodollar und der Dollar an sich da auf einem richtig, richtig steil absteigenden Ast sich in der Zwischenzeit befindet. So. Bleiben wir kurz in Afrika noch. Proteste in Afrika gegen Preisanstiege, Wut von Nairobi bis Pretoria. In mehreren Ländern riefen Oppositionelle am Montag zum Protest gegen steigende Preise. In Kenias Hauptstadt Nairobi gibt es Unruhen. Auch da gibt es immer wieder krude Verschwörungstheorien, dass die ein oder andere amerikanische Organisation da eventuell sogar dahinter stecken könnte. Aber natürlich die Inflation auch in Afrika ein großes Thema. Und ja, wo wir gerade bei gewissen Bedrohungslagen sind, natürlich sind Tropenstürme auch in Afrika immer nur natürlich. Da gibt es keine Bewegungen, da irgendwie vielleicht zur allgemeinen Verhandlungsposition hier gewisse zur Verbesserung der allgemeinen Verhandlungsposition hier gewisse Dinge einzusetzen, wäre eine Verschwörungstheorie, wie gesagt. Und hier heißt es, noch nie hat ein Zyklon so lange gewütet. Der Tropensturm Freddy hat in Südostafrika schon mehr als 500 Menschenleben gefordert. Am schlimmsten getroffen hat es das bitterarme Malawi. Wie gesagt, alles ganz natürlich geschehen, natürlich. So, dann blicken wir in den Mittleren Osten, wo sich ebenfalls sehr, sehr viel tut. Hier heißt es, habe ich schon angedeutet, der Zusammenschluss zwischen dem Iran und den Saudis bezeichnet einen Todesstoß für den Dollar. Das sehen wir gerade wirklich an allen Ecken und Enden, wie sehr der Dollar da unter Druck gerät. Auch ja, in Amerika selbst gibt es da gewisse Probleme, kommen wir gleich drauf. Dann historisch auch hier, saudischer König lädt iranischen Präsidenten nach Riad ein. Das ist gestern bekannt geworden. Nach jahrelanger Eiszeit bahnt sich ein sensationelles Treffen der ehemaligen Rivalen an. Irans Präsident Ebrahim Raisi könnte der Einladung von Salman bin Abdulaziz folgen. Also, die muslimische Welt kommt aufeinander zu. Und das ebenfalls etwas, was man lange, lange verhindern wollte und nun wohl nicht mehr aufzuhalten ist. Und ja, auch hier heißt es wieder Todesstoß für den US-Dollar, Saudi-Arabiens Wendung zum Petro-Yuan. Ihr merkt, die Welt ändert sich und ja, das schmeckt, wie oft gesagt, nicht jedem. Auch in den Beziehungen der Vereinigten Arabischen Emirate und Syrien gibt es Fortschritte. Die Isolation Syriens wird in der arabischen Welt beendet. Bashar al-Assad zu Gast am Golf. Mohammed bin Zayed ist einer der mächtigsten Herrscher in der arabischen Welt. Nun forciert er die Rehabilitierung von Bashar al-Assad. Der wurde zum ersten Mal seit 10 Jahren von seiner Frau Asma ins Ausland begleitet. Ja, er merkt eine gewisse Frühlingsstimmung hier in der Region, stärkere Bande zu Golfstaaten. Syriens Präsident Assad zu Besuch in den Emiraten, haben wir schon gesehen. So, dann öffnet auch Saudi-Arabien ihr Konsulat in Syrien wieder. In Damaskus soll bald wieder eine saudische Vertretung geöffnet haben. Und ja, auch zwischen den Israelis und den Palästinensern gibt es gewisse Friedensverhandlungen beziehungsweise Annäherungen. Israelis und Palästinenser wollen regelmäßige direkte Treffen. Die Treffen sollen eine Grundlage für direkte Verhandlungen schaffen, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. In einer Erklärung verpflichtet sich Israel auch zu einem vorübergehenden Siedlungsbaustopp. Sehen wir gleich nochmal. Israel und Palästinenser vereinbaren Reduzierung von Gewalt und regelmäßig direkte Treffen. Ja, und hier eben nochmal. Israel verpflichtet sich zu Siedlungsbaustopp auf Zeit. So, ja, Entspannung, wohin wir blicken. Kosovo und Serbien wollen Abkommen umsetzen, heißt es hier. Und ja, eine politische Sensation kam dann noch am frühen Morgen herein. Bei mir zumindest. Artikel ist von gestern. Politische Sensation. Taiwans Ex-Präsident reist nach China. Ja, Taiwans Ex-Präsident Ma Ying-jeou will kommende Woche nach Festland-China aufbrechen. Die Reise ist ein politischer Coup. Noch nie reist ein ehemaliger Präsident Taiwans in die Volksrepublik. Ja, und die Geschichte zwischen Taiwan und China, ich beschreibe das seit Jahren eigentlich, durchaus eine interessante, da es ja gewisse Stimmen weiterhin gibt, die aussagen, dass die kommunistische jetzige Führung vor Jahrzehnten die damalige chinesische Führung ja noch Taiwan verdrängt hat und dort eigentlich die alten Mächte der Chinesen sitzen. Aber das sind reine Gerüchte, wie gesagt. Muss ich jeder selber ein bisschen genauer anschauen. Ihr merkt, während der Westen kollabiert, baut sich der Rest der Welt eine neue, eine schönere Welt auf. Und ja, wir werden sehen, wie weit wir da noch mitspielen dürfen. Es geht da weiterhin das krude Gerücht ganz hartnäckig herum, dass hinter dem ganzen Ding doch ein Plan steht. Und ja, ein oder andere behauptet sogar, dass es ein Deutscher sei. Wir werden sehen. So, Kim.com fasst es nochmal ein bisschen zusammen, beziehungsweise nimmt da Aussagen von Xi Jinping mit auf Twitter. Die Welt durchläuft heute tiefgreifende Veränderungen, die man seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen hat. Der Trend zu Frieden, Entwicklung und Win-Win-Kooperation, multizentrische internationale Beziehungen ist unumkehrbar. Der Übergang zu einer multipolaren Ordnung ist nicht aufzuhalten. Xi Jinping. Ja, große Veränderungen stehen bevor. Ja. Ich denke, hier ist der Trend wirklich ganz klar zu erkennen. Nun gut, allerdings gibt es natürlich auch immer noch das immer lauter werdende Säbelrasseln. Man muss hier noch gewisse Versuche unternehmen, die Welt doch noch in einen dritten Weltkrieg zu reißen. Wie gesagt, ich sehe da ebenfalls einen gewissen Showcharakter. Eventuell erleben wir noch ein Scare-Event, wie es immer so schön heißt. Und ja, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, dass militärische Aktivitäten weltweit nicht unbedingt und ausschließlich immer nur zum Nachteil der Menschen sein müssen. Wir haben gesehen, dass da gewisse Bewegungen stattgefunden haben, die letzten 10, 20, 30, 50 Jahre, wie gesagt, und innerhalb des Militärs, der Geheimdienste, der Behörden hier gewisse Kräfte damit begonnen haben, das, was da durch ihre Behörden, ihre Organisationen weltweit angerichtet wurde, zu verstehen und ja, zu unterwandern. Und da können wir uns, glaube ich, auch darauf verlassen, dass es sehr wohl Kräfte gibt weltweit, die hier ebenfalls für das Gute agieren, auch innerhalb der Militärs und innerhalb der Geheimdienste. Habe ich auch immer wieder angedeutet. Zurück zum Säbelrasseln. Kim Jong-un hat angeordnet, dass seine Truppen sich auf sofortige und nukulare Gegenattacken vorbereiten sollen. Es geht gegen die Feinde, und das vor allem die USA, da sie hier aggressive militärische Übungen mit Seoul, also mit Südkorea, abgehalten haben und dort ebenfalls atomare Waffen ein Thema sind. Ja, Kim Jong-un geht voran. Nordkorea meldet Mobilisierung von 800.000 Freiwilligen, muss man hier, glaube ich, in Anführungszeichen setzen. Vorbereitung für einen echten Krieg, wie sie heißt. Ja, wir sind gespannt, ob uns dieser echte Krieg noch präsentiert wird. Man muss sich langsam beeilen, nicht dass hier das System davor noch auseinanderbricht. So, und dann hat Nordkorea noch eine ballistische Rakete abgefeuert. Das geht nun aus Aussagen aus Seoul hervor. Hier haben wir in Kim Jong-un, für mich auch einer derjenigen, der hier im Kreis derjenigen ist, die eine gewisse Rolle spielen dürfen. So, der dritte Weltkrieg, auch anders so ein Thema. Wir sind nicht weit vom Ausbruch des dritten Weltkriegs entfernt. Vucic zum Haftbefehl gegen Putin. Vucic, der serbische Präsident, der durchaus hier auch eine sehr klare Position hat und sich ebenfalls klar hinter Russland gestellt hat. Ja, auch aus dem Westen heraus gibt man sich alle Mühe, hier gewisse Eskalationen voranzutreiben. Die NATO hat nun darüber nachgedacht, ob man nicht weitere 300.000 Soldaten an die Grenze mit Russland stellen soll. Ich denke, das ist auf alle Fälle ein deeskalierender Schritt. Und ja, wir werden sehen, wie weit die NATO es noch von Rand treiben will. Und ja, vor allem auch darf. Ich denke, da gibt es irgendwann eine endgültige rote Linie. Polen ist da sehr aktiv. Polens Botschafter sagt, erstmals fällt die Ukraine, führt die NATO den Krieg weiter. Ja, ich denke, das wäre dann der letzte Schritt, der gegangen werden kann. Und dass die Ukraine fällt, das deutet sich ja durchaus schon an der einen oder anderen Stelle an. Entrüstung nach Diplomatenaussage kündigt Polen den Eintritt in den Krieg an. Jan-Emerick Rostiszewski erläuterte die geopolitische Lage im französischen Fernsehen. Dann sagte er einen Satz, der die Gemüter erregt und rudert natürlich zurück. Nein, nein, wir fangen keinen Krieg an. Wir sind auch nicht im Krieg. Ja, wir haben auch nichts mit Krieg zu tun. So, hier nochmal. Polnische Botschafter schließt direkten Zusammenschluss Polens und Russlands nicht aus. Ja, lassen wir uns überraschen. So, hier erneut am Blinken. Du US haben sich, ja, die USA haben sich nun entschlossen, hier 350 Millionen US-Dollar an weiteren Militärhilfen an die Ukraine zu schicken, unter anderem auch Munition, und da kommen große Versprechungen aus Brüssel. Die EU-Staaten haben sich entschlossen, 1 Million Artilleriegeschosse für die Ukraine. Ja, auch das wird in Russland mit Sicherheit nicht als ein weiteres Zeichen für einen Kriegseintritt des Westens gewertet werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, Moskau kritisiert Lieferung. Kreml plant Vernichtung von neuen Kampfjets in der Ukraine. Auch das sollte klar sein, dass sie nicht allzu lange in der Luft bleiben werden. Und ja, auch hier möchte ich nochmal zurück in die Vergangenheit schauen. Wir haben ein weiteres Jubiläum, wobei das natürlich nichts ist, was man feiern könnte. Also Amerika hat das Vertrauen verloren. US-Angriff auf den Irak 2003. Vor 20 Jahren begann die US-Invasion im Irak. 100.000 Iraker und fast 4.500 US-Soldaten starben. Der Irakkrieg hat auch in den USA bis heute Folgen. Die Amerikaner selbst. Also für die Amerikaner selbst und für Ansehen in der Welt. Damals hat es auch niemand interessiert, niemand wäre es eingefallen, hier einen George Bush anzuklagen oder ähnliches. Die Täter, man muss es sagen, laufen weiterhin frei rum. Und ja, einer derjenigen, die damals durchaus aktiv waren, war Tony Blair, damaliger britischer Premierminister. Und er weist den Vergleich der Kriege in Irak und der Ukraine zurück, ist etwas völlig anderes. Damals haben wir einen völkerrechtskonformen Eingriff gesehen, um dem Irak die Demokratie zu bringen. Und heute sehen wir einen völlig losgelösten Überfall auf die Ukraine seitens eines russischen Diktators. Ist absolut nicht zu vergleichen. Ich hoffe, dass es niemandem einfällt. Ja, vor fast genau 20 Jahren greifen die USA und weitere Länder den Irak an. Ziel war, den autoritären Machthaber Saddam Hussein zu stürzen. Auch der wollte ja den Golddinar nur am Rande. Vergleiche mit dem Angriffskrieg in der Ukraine müsse entschieden entgegentreten werden, sagt nun der damalige britische Premierminister Tony Blair. Wie gesagt, wir sind die Guten. Ich hoffe, das ist weiterhin klar. So, dann blicken wir nach Bachmut. Großoffensive in Bachmut. Wagner-Chef schreibt Hilfebriefe an den Kreml. Wagner-Chef Prigozhin geht von einem baldigen Großangriff der Ukrainer aus. Deshalb bittet der Russlands Verteidigungsminister Shoigu um Verstärkung. Ja, das sind die Storys, die uns da gesponnen werden. Verstärkung gab es für die Ukraine auch aus Australien. Pappdrohnen gegen Putins Truppen. Ja, super. Hightech sozusagen. Und hier haben wir noch ein paar wirtschaftliche Nachrichten. Gewicht friert gesamtes Volkswagen-Vermögen in Russland ein. Ich denke, das hat man sich anders vorgestellt. So, wir bleiben bei Putin. Er stellt sich laut dem Bundeswehrverbandschef auf einen Systemkonflikt mit dem Westen ein. Und wie gesagt, man muss sich da ein bisschen sputen. Nicht, dass von dem westlichen System am Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt. Gibt es weiterhin gewisse Gerüchte. Und ja, wunderbare Überschrift hier. Das Schlimmste kommt erst noch. Ich bezweifle allerdings, dass es für Putin schlecht ausgehen wird. Und ja, hier erneut ein Hinweis, wie die russische Wirtschaft denn unter den Sanktionen im letzten Jahr gelitten hat. Die Sberbank überweist Rekorddividende an den Staat. Allein der russische Staat soll umgerechnet rund 3,6 Milliarden US-Dollar erhalten. Läuft wohl richtig mies auch für die russischen Banken, ganz im Gegensatz natürlich zu den Banken des Westens. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, und dann haben wir hier noch diese Meldung. Kreml-Bedienstete dürfen in Zukunft keine iPhones mehr nutzen. Man vermutet da wohl eine gewisse Spionagetätigkeit. Und ja, wie gesagt, nicht unbedingt überraschend. So, ja, damit ein völlig anderes Thema. Wir blicken ein bisschen auf Corona, blicken nach Österreich. Gecko-Experten treten offenbar aus Protest zurück. Gecko war das der Pendant zu dem Corona-Krisenstab in Deutschland, auch unter militärischer Führung gewesen. Laut einem Medienbericht stehen drei führende Mitglieder des Corona-Gremiums Gecko unmittelbar vor einem Rücktritt. Grund soll ein Kanzlersager sein. Man sei in der Pandemie expertenhörig gewesen, hat Nehammer sich geäußert. Ja, das haben sich diese Experten natürlich nicht gefallen lassen, sind da jetzt zurückgetreten. Das Ganze wird geschlossen. Gecko-Kommission wird Ende März aufgelöst. Ja, hochinteressant, was da wohl im Hintergrund gelaufen ist. An der Oberfläche war man ja durchaus konform. So, mit der Konformität ist es vorbei, wenn es um gewisse deutsche Politiker geht. Corona-Impfschäden. Laut Laschet gibt es auch Nebenwirkungen. Die Politik habe zu wenig über Nebenwirkungen der Corona-Impfung geredet, sagte Ex-NRW-Ministerpräsident Laschet. Man hat es nicht kommuniziert. Corona müsse aufgearbeitet werden. Was sind das für krude Töne? Ja, aber doppelt hier den Artikel. Hier fordert Laschet eine Corona-Untersuchung. Ist er sich da wirklich sicher? Ich denke, das wird durchaus tiefergehender ausfallen. Außer man macht hier eine Art Nürnberger Prozess, in der da 3-4 Leute angeklagt werden. Und ja, der Rest, ihr wisst schon. Wir werden sehen. Ich denke, hier muss man durchaus aufmerksam bleiben. Und ja, auch der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD will Corona-Impfschäden ernst nehmen. Alles ein bisschen spät, aber dann doch, man versucht sich hier doch noch entsprechend rauszuwinden. Der ein oder andere hat es wohl inzwischen gemerkt, allen voran ja natürlich Markus Söder, der ja bereits im letzten Jahr nachgedacht hat, wie er gesagt hat. Ja, es sieht nicht gut aus, unser lieber Karl, muss ich sagen. Anwälte von Corona-Impfgeschädigten reagieren auf Lauterbach-Äußerungen im ZDF und die ARD auch. Die betreuende Rechtsanwaltskanzlei erkannte in den Aussagen des Bundesgesundheitsministers zu Corona-Impfschäden im Heute-Journal des ZDF fragwürdige Inhalte. Die ARD-Mediathek löschte im Anschluss an Lauterbachs ZDF-Interview auffällig die Anne-Will-Sendung mit seiner Äußerung zur vermeintlichen nebenwirkungsfreien Impfstoffen. Ja, alles kein Problem. Ich denke, es gibt genug Leute, die hier ja, so ziemlich alles gespeichert haben, was in den letzten 3 Jahren so fabriziert wurde. Und ja, we have it all, kann man ruhig auch hier sagen. So, eine weitere Klage, verfassungswidrige Rechtsverordnung, Kanzlei klagt gegen Bundesrepublik Deutschland wegen Impfschäden. Ja, die Kanzlei Cäsar Preller vertritt hunderte Mandantinnen und Mandanten mit Impfschäden nach einer Corona-Impfung. Der Regierung wirft sie vor, zu wenig für die Betroffenen zu tun. Nun klagt die Kanzlei gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen einer Rechtsverordnung, die möglicherweise verfassungswidrig ist. Ja, welche Verfassung, mögen hier böse Zungen erneut fragen. Und ja, damit blicken wir auf den Querdenken-Gründer Michael Ballweg nach 9 Monaten U-Haft. Staatsanwältin erhebt Anklage gegen Querdenkergründer. Ging ja schnell, mag der ein oder andere hier sagen. Und ja, dem guten Mann hier weiterhin alles Gute und viel Kraft. Zurück zu den Impfschäden. Auch die ein oder andere Medienausgabe ja, dreht das Fähnchen entsprechend in den Wind. Impfschäden, jetzt mal bitte zurück zur Vernunft. Das heißt ja zurück zur Vernunft. Entschuldigung. Impfgeschädigte wurden in die Schmuddelecke gedrängt, weil sie sagten, was Politik und Millionen Geimpfte nicht hören wollten. Dieser Kampf muss enden. Ja, hier wartet man weiterhin auf die Offenbarung. Wann wird die rosa-rote Brille abgesetzt und ja, die Menschen sehen, was hier los ist. Ich denke, die Politik hat schon lange verstanden. Diejenigen, die es weiter nicht wahrhaben wollen, sind Millionen von Geimpften, die natürlich ja, ein entsprechendes Pfand hinterlassen haben. Und ja, in den Vereinigten Staaten wird darüber berichtet, dass der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt hat, dass Covid-19-Impfungen permanente Behinderungen auslösen können. Ja, hat ja niemand wissen können. Bis auf Karl Lauterbach, der schon immer vor Impfschäden gewarnt hat. So, die Impfschäden. Medienkritische Wanderausstellung mit Impfgeschädigten tourt durch NRW. Wie gesagt, das sind wir weltweit jetzt mehr und mehr. ARD-Chef Knifke, sympathischer Kerl, verweigert Debatte zur Corona-Krise, warum Knifkes Ablehnung eines runden Tisches für Kritik sorgt. Er wird schon wissen, wieso, kann nicht mehr gut denken. Und wo wir gerade bei den Medien sind, im ZDF-Verwaltungsrat wird Kretschmann Nachfolger von Söder. Gab es da nicht Vorwürfe, dass eine gewisse Staatsnähe bei den Medien besteht, sowas muss natürlich mit so einer Meldung nochmal neu bewertet werden, denn ja, wir können ja keinesfalls von Staatsmedien oder dergleichen sprechen, wenn hier ja führende Politiker in den Aufsichtsräten oder Verwaltungsräten der öffentlich-rechtlichen Medien sitzen. Neutrale Berichterstattung nennt sich das, glaube ich. Nun gut. So, dann zurück zu den Impfschäden. Wie groß hier tatsächlich das Ausmaß sein wird, wird man es jeweils offiziell erfahren, denn viele, viele Todesfälle, viele Impfnebenwirkungen werden niemals behandelt werden, weil einfach niemand darüber berichtet. Beziehungsweise die Betroffenen das Ganze nicht melden. Und hier heißt es, Edward Dowd präsentiert unwiderlegbare Beweise, dass die Impfpflicht unzählige Amerikaner getötet und geschädigt haben. Er spricht hier von 800.000 Todesfällen. Ja, und ja, wie gesagt, auch die Medien springen da ganz langsam drauf auf. Die dunkle Seite der Impfung, Schäden nach der Spritze, warum trifft es so oft das Herz? Wie gesagt, alles Verschwörungstheorien, die da verbreitet werden. Bei Tichy heißt es, Pfizer wusste früh von Herzentzündungen und informierte nicht. Könnte es sein, dass man hier nicht von einem Unfall spricht oder sprechen darf erneut, sondern eine gewisse Absicht, einen gewissen Vorsatz damit in die Diskussion hineinnehmen muss. Und ja, immer wieder plötzlich und unerwartet leider. Der Star Wars und Harry Potter Schauspieler Paul Grant ist im Alter von 56 Jahren gestorben, nachdem er in London in der King's Cross Station kollabiert ist. Und ja, eine Moderatorin, die hier
Schockmoment live
im Fernsehen zusammenbricht. Gab es früher schon, wie gesagt. Hier gibt es erneut nichts zu sehen. So, dann hat Joe Biden eine weitere Unterschrift geleistet, diesmal unter einem Gesetz. Wir haben es bereits gehört, dass teilweise zumindest die US-Geheimnisaufzeichnungen über die Ursprünge von Covid-19 deklassifizieren, offenlegen soll, beziehungsweise muss. Ja, wird interessant. Ich denke, die Amerikaner werden da eine sehr genaue Auffassung davon haben, aus welchem Labor das Ganze entfleucht ist. Hat natürlich nichts mit irgendwelchen amerikanischen Behörden, Forge oder so, zu tun. Nun gut, was haben wir hier? Ah, wunderbarer Artikel. Wunderbar, aus der PNP. Eine Regensburger Studie. Auf der Zunge zergehen lassen. Wer an Homöopathie glaubt und Telegram liest, lässt sich seltener gegen Corona impfen. Da hat man wirklich eine sehr aussagekräftige revolutionäre Studie präsentieren können. Regensburger Wissenschaftler haben die Impfskepsis erforscht. Vor allem mangelnde Bildung und Vertrauen in Komplementärmedizin sind die Gründe. Doch Informationen über tatsächliche Impfschäden sind rar. Wie gesagt, muss man mal das ein oder andere Konkurrenzmedium lesen. Da dreht sich ja der Wind bereits. Und ein interessanter Tweet von Elon Musk, der natürlich wieder in einem anderen Licht erscheinen lässt. Er antwortet hier auf ein Video und hält synthetische mRNA-Stoffe für ein großes Potenzial, oder diese synthetischen mRNA-Stoffe haben ein großes Potenzial, hier Krebs zu lösen. Aber auch hier merkt man schon in den Kommentaren, man ist kritisch. Hier schreibt zum Beispiel die erste, oder es löst eben dann den Krebs aus. Wie gesagt, macht sich der eigene Haken auch hier. So, bleiben wir bei Musk. Twitter beantwortet Presseanfragen ab sofort automatisch mit einem Code-Emoji. Im Rahmen der Massenentlassung Ende 2022 musste auch das Kommunikationsteam gehen. Presseanfragen wurden seither nicht mehr beantwortet. Ja, das wären sie jetzt ja Gott sei Dank wieder. Er ist und bleibt einfach ein Spaßvogel. So, Krisen- und Insolvenzticker. Amazon streicht 9000 weitere Jobs. Da geht es weiterhin bergab. Nicht nur die Finanzmärkte sind in diesen Tagen am Erzittern, sondern wirtschaftlich kann man hinblicken, wohin man möchte. Es werden die Menschen entlassen und ja, düstere Zeiten kündigen sich an, zumindest offiziell. Ich denke allerdings, dass es eine überraschende Wendung auch hier geben wird. So, wer einen sicheren Job hat, zumindest ja, vorerst sind diejenigen, die bei der deutschen Regierung angestellt sind. Erstmals arbeiten über 300.000 Menschen für die Regierung. Immer mehr Topverdiener unter den Staatsdienern. Hat es nicht einen ja, leichten Beigeschmack eines Wasserkopfes. Inzwischen mag hier der ein oder andere fragen. Schwesig wirft Kritikern Verschwörungstheorien vor und weist Rücktrittsforderungen zurück. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig steht immer noch für ihr Engagement für Nord Stream 2 in der Kritik. Rücktrittsforderungen weist sie jedoch zurück. Ihre Kritiker arbeiten mit Behauptungen und Unterstellungen bis hin zu Verschwörungstheorien. Ja, wenn natürlich wer mit den Verschwörungstheorien arbeitet, darf man ihm eigentlich schon mal gar nicht zuhören. Und ja, zu Nord Stream 2 kommen wir gleich nochmal zurück. Erst eine Meldung zum generellen Niedergang der Mobilität in Deutschland. Diesel und Benziner vor dem Aus. Fast 1200 Tankstellen in Deutschland werden jetzt verkauft. Ich denke, da wird es durchaus auch geneigte Käufer finden. Und ja, kurz zum Klimawahnsinn. Greta Thunberg beschuldigt die Führer der Welt wegen Betrug, wenn es ums Klima geht. Ja, die ganze Klimaagenda wird von einigen immer noch weiterhin ebenfalls als Betrug angesehen, aber auch hier macht euch die eigenen Gedanken. So, nun zur Nord Stream. Putin zu Nord Stream Entwicklungen. Deutschland zieht den Schwanz ein. Hat man den überhaupt noch? Gazprom soll laut einem Bericht im russischen Fernsehen einen Fund in der Nähe der Nord Stream Pipelines gemacht haben. Das Objekt ist nicht Teil der Pipeline-Infrastruktur und womöglich handelt es sich um einen Sprengkörper. Auch der russische Präsident hat sich zu der Entdeckung geäußert. Ja, die Deutschen waren es auf alle Fälle nicht und die Amerikaner können es auch nicht gewesen sein. Allerdings hat man es bis heute nicht geschafft, die Theorie von Seymour Hersh zu widerlegen. Die ins Kraut schießenden Nord Stream-Theorien stiften Verwirrung. Ist das Absicht? Nach wie vor steht fest, dass die USA ein Interesse an der Sprengung hatten. Ja, wie gesagt, die ganze Welt weiß, wer es war. So, zurück nach Deutschland, wo weiterhin an der völligen Zerstörung des deutschen ich denke, da muss man nichts weiterhin dazufügen, gearbeitet wird. Neue Öl- und Gasheizungen, ein Einbauverbot ab 2024 ist nicht realistisch, kommt es hier aus Niedersachsen. Laut Umweltministerin Lemke plant man den Atomausstieg Mitte April. Also am 15. April sollen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Ja, ich denke, dann wird es dunkel. Aber ja, soll ja niemanden stören. Und schon im Jahr 2030 wollen die Grünen einen Kohleausstieg in Deutschland vollziehen. Ja, also keine Kohle, keine Atomkraft. Fällt einem nichts mehr ein. Und ja, alles, was man kann hier bei gewissen ideologischen Gruppen, sind Verbote zu generieren, die zu 80-90% das Klima natürlich als Hintergrund haben. Tickets für Fußball-EM 2024 wohl deutlich teurer. Habeck plant wegen CO2-Ausgleich mit moralischem Druck. Der CO2-Ausgleich. Es ist unglaublich, was den Menschen hier erzählt wird. Absurd. Einfach nur absurd, aber ja, Mensch, stört das heutzutage noch. Nun gut, wir blicken von der Fußball-EM zu den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024. 500 Tage vor den Paris-Spielen. Macron ruft zu nationaler Mobilisierung auf. Haben wir heute schon mal gehört. Und ja, Emmanuel Macron hat ja momentan durchaus andere Probleme, wenn es um gewisse innenpolitische Fragen geht. Es brodelt in Frankreich, heißt es hier, heftige Ausschreitungen bei Rentenprotesten. Nachdem die Regierung die umstrittene Rentenreform am Parlament vorbei ohne Votum durchgedrückt hat, steigt die Wut der Menschen. Am Wochenende kam es zu zahlreichen Kundgebungen, die nicht immer gewaltfrei blieben. Ja, schön ausgedrückt, Frankreich brennt. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht mehr formulieren. Und ja, hier ist es, das war der Ungerechtigkeit zu viel. Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich gingen auch am Wochenende weiter. Heute soll sich entscheiden, ob die Reform im Parlament vorbei angenommen wird. Und das ist sie meines Erachtens auch geworden, denn das Misstrauensvotum, das da angedacht worden ist gegen Macron und seine Regierung, ist knapp gescheitert. Die französische Regierung hat knapp diesen Misstrauensantrag überlebt. Und ja, hier wohl damit auch die Pensions- oder die Änderungen im Pensionssystem durchbringen können. Wird spannend. Es kündigt sich auch in Frankreich der völlige Zusammenbruch an und da ist man nicht allein. In Israel sieht es ähnlich aus. In Israel wächst die Gefahr eines Bürgerkriegs, heißt es hier. Netanjahu rast auf den Abgrund zu. Ja, spannende Zeiten. Hier heißt es, Hunderte von Elite-Soldaten und Reservisten kommen nicht mehr zum Dienst wegen dieser neuen Reform. Die Justizreform ist es ja ein Israel und auch Arbeiter oder Mitarbeiter vom Mossad haben bei diesen Protesten teilgenommen. Ihnen wurde es allerdings nun verboten, sich hier entsprechend zu positionieren. So, zurück nach Frankreich. Auch dort kommen gewisse Themen an die Oberfläche. In einem französischen Fernsehbeitrag wurde über Adrenochrom-Rituale gesprochen. Und ja, das ist ein Thema, das natürlich viele, viele Menschen in den letzten Jahren für gewisse Dinge sensibilisiert hat. Und das ebenfalls etwas, was man ja bei der Elite nicht unbedingt so haben wollte. Und ja, das Thema des Missbrauchs, Wahlmissbrauchs von Minderjährigen, auch etwas, was in die Welt der sogenannten Reichen und Schönen führt. Immer wieder. JP Morgan und die Deutsche Bank werden sich wohl anklagen wegen den Beziehungen zu Jeffrey Epstein stellen müssen. Hier gibt es nichts zu sehen, wie gesagt. Ebenfalls gibt es bei dieser Geschichte eigentlich nichts Verdächtiges. Prinz Andrews Ex inmitten eines neuen Skandals. Fergies Freund soll Frauenhändlerring finanziert haben. Ja, Einzelfälle, wie gesagt. Und hier werden zum Beispiel beim Berliner Kurier Parallelen zur katholischen Kirche gezogen. 1200 Fälle von sexuellem Missbrauch. Ex-Wasserspringer Jan Hempel will mit Pechstein-Anwalt Millionen vom Deutschen Schwimmverband. Es könnte erst der Anfang sein. Ja, es ist systemisch. Es sind keine Einzelfälle. Ja, und dann blickt man doch auf die katholische Kirche, um dann langsam zum wohl größten Thema dieser Tage zu kommen. Der Bankenkrise. Papst hatte UBS-Konto und besitzt 140 Immobilien in der Schweiz. Ein Artikel aus dem Juli 21. Der Heilige Stuhl wickelt viele seiner Geschäfte in der Schweiz ab. Papst Franziskus ließ sein Konto bei der Großbank jetzt aber im Zuge des laufenden Korruptionsprozesses schließen. Ja, alles ganz normal. So, und damit blicken wir in die Schweiz, die da seinen Nimbus oder ihren Nimbus ein bisschen verloren hat. Eventuell als ein Sündenbock dastehen muss, die Finanzkrise ausgelöst zu haben. Wie gesagt, es ist ja in den Vereinigten Staaten losgegangen. Dort konnte man den sofortigen Zusammenbruch zumindest mal ein bisschen hinausschieben und hat durch gewisse abgezogene Gelder auch erreicht, dass hier die Credit Suisse vor den amerikanischen Banken wohl ihr Ende gefunden hat. Wie gesagt, ich sehe da den Zusammenbruch des kompletten westlichen Finanzsystems und wer da den Anfang macht. Who cares? Ich denke, es wird in dieser Geschwindigkeit nun weitergehen. Dafür sind die Nachrichten viel zu krass, muss man wohl so sagen. Das, was in der Schweiz passiert ist, ist historisch und unglaublich. Aber wir schauen uns das peu à peu an. Hier heißt es, das Versagen der Schweizer Elite zeigt sich bei der Credit Suisse. Seit Herbst ist bereits klar, die Credit Suisse wankt. Bundesrat und Nationalbank schauten zu. Jetzt lassen sie die Bürger zahlen. Alles ganz normal. Der Schweizer Finanzplatz gerät weltweit in Schieflage. Ja, die Schweiz im Schock. Die mühsam ausgehandelte Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die Großbank UBS wird in der Schweiz überwiegend vernichtend kommentiert. Von einem schwarzen Sonntag ist die Rede, von einem historischen Skandal, davon, dass es nur Verlierer gäbe. Die Bankenaufseher der Europäischen Union sind um Beruhigung bemüht. Ja, die Schweiz hat hier ihren Nimbus verloren, wie gesagt. Für all diejenigen, die hier allerdings die Schweiz als ein Opfer sehen, beziehungsweise die Schweiz, also die Strukturen in der Schweiz. Ich sehe sehr wohl sehr, sehr alte Strukturen in der Schweiz. Wir haben die Machtübergabe der letzten Jahrtausende, zumindest wenn man das auf offiziellen Daten fundieren möchte. Und da sehen wir, dass gewisse Machtkonzentrationen aus dem alten Ägypten über das alte Griechenland und Rom über Venedig ja auch in die Schweiz ihren Weg gefunden haben. Und erst nach der Schweiz kamen dann die Ausläufer nach Amsterdam, nach London und dann schließlich an die Vereinigten Staaten. Wie gesagt, die Schweiz ist zwar klein, aber die Machtstrukturen, die wir in der Schweiz sehen können, ist ja durchaus nicht zu unterschätzen. Nun gut, ja, auch da bei der CS, bei der Credit Suisse, haben wir es geschafft, dass die Verantwortlichen noch einen ordentlichen Abfindungsgehalt erhalten haben. Interne CS-Memo zeigt, Boni werden weiter ausgezahlt. Ja, wieso auch nicht. So, dann gab es da am Sonntag, wie gesagt, ein Hin und Her. Die UBS hat erst 1 Milliarde US-Dollar geboten. Das wurde abgelehnt, dann ist es für 2 Milliarden, beziehungsweise glaube ich 3 Milliarden, dann endgültig übernommen worden. Der Staat haftet mit 100 Milliarden. Ja, ist doch schön. Und ja, hier heißt es, Übernahme perfekt. Kritik an der Notübernahme der CS. Also es war ein Notfallgesetz, was da verabschiedet wurde. Die milliardenschwere Rettungsaktion für die Schweizer Großbank Credit Suisse stößt im Land auf massive Kritik und an den Finanzmärkten auf Skepsis. Der größere Rivale UBS lässt sich auf Druck von Notenbanken, Regulierungsbehörden und der Schweizer Regierung auf eine 3 Milliarden Franken schwere Notübernahme der schwer angeschlagenen Credit Suisse ein und schafft damit einen globalen Bankenriesen. Damit soll eine neue Finanzkrise im Keim erstickt werden, aber ich denke, ja, das Ganze ist zu groß, als dass sich das Ganze jetzt noch stoppen lässt. Hier nochmal den Preis. UBS kauft Credit Suisse für 3 Milliarden Franken. Große Geschichte. Und ja, wie gesagt, hier nochmal. Haben wir auch schon gesehen. So. Ja, ein Schatten, der nun über der Schweiz liegt. Zumindest sieht man inzwischen ein bisschen besser. Und ja, mal wieder die 17 Credit Suisse Anleihen wertlos. 17 Milliarden Dollar gehen verloren. Also dieser Status der sicheren Schweizer Bank hat sich damit weltweit zerstört. Am Sonntag wurde klar, die Credit Suisse ist Geschichte. Die US übernimmt ihre Rivalen für 3 Milliarden Franken. Für die CS-Anleihen hat dieser Schritt drastische Auswirkungen. Ja, man hat einfach mal wieder Gelder zerstört und zwar nicht die Gelder. Und es waren eben die Gelder der Anleger, die hier vernichtet wurden. So, und irgendwie steckt da bei der ganzen Sache auch Mohammed bin Salman mit drin, habe ich schon immer wieder mal angedeutet. Mohammed bin Salman eilte Credit Suisse zur Hilfe. Das war im Oktober bereits 2022. Warum das kein Zufall ist? Ja, Zufälle haben wir also einige in diesen Tagen. So, man hat gehofft, dass sich die europäischen Banken nach dieser Übernahme einigermaßen erholen. Dem war wohl nicht ganz so. Hier heißt es, die europäischen Bankaktien sinken, nachdem die Credit Suisse gekauft worden ist. Also man konnte diesen Niedergang nicht aufhalten. Wie gesagt, ich denke, es geht weiter so voran. Mittelgroße US-Banken bitten Behörden offenbar um Hilfe. Also weiterhin große, große Probleme. Sorgen um Bankensektor nicht gebannt, heißt es hier bei NTV. Und ja, der Morgan Stanley Bear Wilson äußert sich hier. Es wird erst bösartig, bevor es besser wird. Ja, würde ich so unterschreiben. So, dann nochmal ein Blick auf die Silicon Valley Bank. Deren Kollaps könnte der Start einer langsam rollenden Krise werden, warnt nun der BlackRock-Chef Larry Fink. Auch den kennen wir ja schon. Und ja, hier heißt es vom Chef der deutschen Industrie- und Wirtschaftskammer, keine Ahnung, der DIW, Fratscher. Das lässt mich befürchten, dass die Situation sehr viel ernster ist. Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. So, ist ihr Geld sicher auf dem Konto? Auch diese Frage darf sich jeder selbst beantworten. Wie gesagt, viele, viele haben ja schon damit begonnen, hier ihre Gelder in andere Assets zu stecken, Gold oder Bitcoin oder was auch immer. Wie gesagt, das Vertrauen ist angekratzt und das in großen, großen Stile. Und auch die Bild-Zeitung titelt ja schon: Banken beben, Börsen wackeln nach dramatischen Rettungsaktionen. Ja, müssen wir jetzt Angst um unser Geld haben? So ganz langsam kommt es auch beim Menschen an. Und selbst Scholz will die Anleger beruhigen. Die Märkte lassen sich von der Credit Suisse-Übernahme vorerst nicht besänftigen. Neben den Bankenaufsehern beschwichtigt auch Kanzler Scholz. Das deutsche Bankensystem sei im Vergleich zu 2008 gut aufgestellt. Ja, da sind wir uns alle ganz, ganz sicher natürlich. Und die Amerikaner werden mit Sicherheit erst ihre eigenen Banken fallen lassen, bevor hier deutsche Banken krachen. Bin ich mir ebenfalls ja, sehr, sehr sicher. So, in Amerika gibt es ebenfalls eine gewisse Panikstimmung, das hat sich bereits am Wochenende gezeigt. Heißt es, Warren Buffett wurde eingeflogen, um die Bankenkrise zu klären. Über 20 Privatjets landen in Omaha am Samstag. Da gab es wohl ein größeres Treffen und man hat ja, überlegen müssen, wie man denn weiter vorgeht. Also auch hier leichte Anzeichen einer immer größer werdenden Panik. So, die Notenbanken haben die Übernahme der Credit Suisse begrüßt. Ich denke, da gab es auch einen gewissen Druck. Und ja, die Fed und globale Zentralbanken haben nun beschlossen, gemeinsam den Dollar zu unterstützen. Das Ganze wurde bei einem Notfalltreffen am Sonntag nun bekannt gegeben. Die Notenbanken wollen in gemeinsamer Aktion Dollarversorgung verbessern. Ihr merkt, das Spiel ist aus. Sie kündigen ihre Zusammenarbeit an. Die Bank of England, die EZB, die Fed, die Bank of Japan, die Schweizerische Nationalbank und die Kanadische Zentralbank wollen die Liquiditätsversorgung gewährleisten. Wie gesagt, Panik pur. So, Experten erwarten von der Fed nun eine weitere Zinserhöhung. Da schaut aber gut aus heute. Geht bergauf. Schauen wir mal, wie lang. Und ja, das haben wir auch schon gesehen, sagen und Banken, sagt er, nicht gebannt. Ja, das habe ich schon angedeutet. Das Vertrauen ist jetzt alles an der Börse. Ja, das Vertrauen ist das Einzige, was das Fiat-Finanzsystem noch stürzt. Wenn die Menschen damit beginnen, ihre Gelder von den Banken abzuziehen, kann es innerhalb weniger Stunden tatsächlich vorbei sein. Bis jetzt hat es noch nicht jeder gemerkt. Aber ich gehe davon aus, dass wir da mit Sicherheit eine gewisse Bewegung feststellen dürfen in den nächsten Tagen und Wochen. Wie weit wir da nun noch von einem völligen Zusammenbruch entfernt sind, lässt sich eigentlich sehr, sehr schwierig sagen. Es kann, wie gesagt, innerhalb weniger Tage völlig zusammenbrechen. Wenige Wochen, vielleicht dauert es noch 2-3 Monate. Aber dass das Ganze ja bereits gekippt ist, ich denke, da können wir uns darauf einigen. Ja, dann habe ich hier noch ein Thema. Hier heißt es, es gibt Vorwürfe über einen neuen Nickel-Skandal, nachdem man hier unreines Nickel gefunden hat. Und ähnlich sieht es hier aus. Das deutet an, dass im Edelmetallmarkt durchaus das eine oder andere Mal betrogen worden ist. Und da kommt auch mehr und mehr raus. Man hat ja gesehen, dass die Australier vor wenigen Wochen hier erwischt worden sind, unreines Gold an die Chinesen verkauft zu haben. Und ja, das ist ja durchaus äußerst spannend, gerade wenn es ums Gold geht. Der Goldpreis steigt erstmal seit einem Jahr auf über 2000 Dollar. Das ist als Folge dieser Bankenkrise. Und ja, die Chinesen haben ein großes, großes Vorkommen an Gold gefunden. 3 Milliarden US-Dollar soll das wert sein. Wird die bestehende Menge an Gold mal wieder ein bisschen aufgebläht. Passiert von Zeit zu Zeit. Gott sei Dank ist der Komet noch nicht da. So, dann positioniert sich der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, klar gegen CBDCs, möchte hier ein Gesetz herausbringen, dass diese verboten werden. Und ja, CBDC ja ein Gegenentwurf zum Bitcoin meines Erachtens. Und da gibt es eine verrückte Wette, wie sie heißt. Bitcoin bei 1 Million Dollar in 90 Tagen. Wahnsinnige Wette vom ehemaligen Coinbase-CTO. Ja, er habe auf Twitter 1 Million Dollar gewettet, dass der US-Dollar nicht in die Hyperinflation geht. Ja, fangen wir nochmal an. Der Ex-CTO von Coinbase, Balaji Srinivasan, hat eine wahnwitzige Wette vorgeschlagen. Er will 1 Million US-Dollar in Form von USDC seinem Kontrahenten James Medlock geben. Dieser hat auf Twitter 1 Million Dollar gewettet, dass der US-Dollar nicht in die Hyperinflation geht. Darauf bot ihm Srinivasan an, dass er ihm aus seinem Vermögen 1 Million Dollar gebe, wenn der Bitcoin in den nächsten Tagen nicht auf 1 Million US-Dollar im Wert steigt. Was hat es mit dieser Wette auf sich? Ja, hier wird vor allem die Hyperinflation, die jetzt eventuell am Entstehen ist, angesprochen. und auf der anderen Seite die Hyperbitcoinisierung. Zwei Dinge, die Hand in Hand gehen, aber ein bisschen ja, differenziert zu sehen sind, meines Erachtens. Hyperinflation hat die Welt schon gesehen, wird sie wiedersehen. Nicht nur in Libanon, in Argentinien und in Zimbabwe, sondern auch ja, im Euroraum und bei den Amerikanern, da bin ich mir äußerst sicher. Auf der anderen Seite haben wir eine Hyperbitcoinisierung, der Augenblick, in dem die Menschheit checkt, was Bitcoin wirklich ist, nämlich das härteste Geld, das jemals bestanden hat. Und ja, wenn die Welt das merkt, dann wird das natürlich einen gewissen Impact auch auf den Preis haben. Vor allem, wenn auf der anderen Seite eben ein krasser Verfall des Wertes des US-Dollars, des Euros, des Pfunds und so weiter zu verzeichnen sind. Wir lassen uns überraschen, wie die Dinge laufen werden. So, dann zurück nach Deutschland. Todesstoß für die Schufa. Deshalb droht jetzt das Ende. Ja, die Organisation des 20. Jahrhunderts, die ihr Ende finden. Lange schon mein Thema. Die Rente ist stabil und bleibt stabil. Ein bisschen was zum Lachen. Hat natürlich nichts mit bösen Theorien zu tun, dass da gewisse Ausfälle die letzten 2-3 Jahre zu verzeichnen sind. Nein. Dass wir eine sichere Rente haben werden, liegt daran, dass weiterhin ja, Millionen von Fachkräften ins Land kommen, die diese Rente natürlich stützen werden. Die Zahl der Migranten wird laut Polizeigewerkschaft deutlich zunehmen. Und ja, das obwohl Faeser wieder nach Afghanistan abschieben möchte, bei Gefahr für Deutschland. Ja, bedeutet das, dass der Bundestag demnächst aus Kabul ihr wisst schon, naja, egal, schlechter Witz. Die Grünen stehen diesen Ideen allerdings entgegen. Grüne halten Abschiebeverbot für Kriminelle, halten an Abschiebeverbot für Kriminelle nach Afghanistan fest. Ja. So, das Sterben im Mittelmeer ist Europas offene Wunde. Bundesaußenministerin fordert neue EU-Seenotrettungsmission, wie es immer so schön heißt. Und ein ehemaliger Seemann warnt, Seenotretter gehen über Leichen. So, wo wir bei dem traurigen Thema der Leichen sind, blickt man nach Münster. Familienvater an Karussell auf Sent, Münster erstochen. Kirmes offiziell abgesagt. Ja, mal wieder ein Einzelfall aus dem besten Deutschland aller Zeiten. Und ja, das muss weiterhin auch verbessert werden. Damit blickt man noch kurz nach Stuttgart. Stadträtin plant Tampon-Offensive in allen Klos. Ja, sogar in Schulen. Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, hätten wir einen solchen Tampon-Automaten in den Klos gehabt. Ich denke, da wäre nichts Gutes rausgekommen. Aber egal, waren die 90er Jahre. Redet heute keiner mehr drüber. Nun gut, wir bleiben bei den vielzähligen Geschlechtern. Und hier wunderbare Meldung. Er hat 720 Geschlechter, aber kein Gehirn. Der Blob. Er ist kein Pilz, er ist kein Tier. Verfügt aber über erstaunliche Fähigkeiten. Er kann sich fortbewegen und ohne Mund fressen. Der Blob fasziniert im Zoo von Paris nicht nur die Wissenschaft. Ja, 720 Geschlechter, aber kein Gehirn. Ohne da irgendwelche Parallelen ersetzen zu möchten. So. Dann blicken wir doch in die fernen Welten. Pentagon-Experte und Top-Astronomen vermuten, Aliens schicken Spionageschiff, kommt inzwischen auch bei der Bild-Zeitung an. In ZDF-Doku werden völlig wahnwitzige Pläne von Musk und Bezos klar. Die Menschheit als eine multiplanetare Spezies. Ja, die Storys, die uns präsentiert werden. Gruselig, als sie mysteriöses, herzschlagähnliches Signal auf der Sonne entdeckt. Tja, boom, boom. Und ja, dann ist es mal wieder ein Komet, der uns alle in helle Aufregung versetzen soll. Extrem heller Komet rast wieder Richtung Erde. Er war schon mal hier. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, neue Audio-Einstellungen. Und dazu kommt, dass ich immer noch ein bisschen schnupfrig bin. Das heißt, da müssen wir uns mal wohl noch ein bisschen finden. Vielleicht schreibt ihr mal das ein oder andere dann in die Kommentare. Ja, an sich soll es gewesen sein. Ihr merkt, die Themen sind alle am Anschlag. Wird Trump heute verhaftet? Kommt es zum großen Bankencrash? Von wo geht er aus? Und so weiter und so fort. Wie lange hält sich die Ukraine noch? Viele, viele Fragen. Wann und wie wird eine Corona-Aufarbeitung in Deutschland ausschauen? Viele, viele Dinge, die da medial nun behandelt werden dürfen. Nehmt das Ganze weiterhin nicht zu ernst, sondern ja, bleibt entspannt mit einer gesunden Entfernung an den Dingen dran und ja, lasst euch nicht verarschen. Wie gesagt, die Dinge nehmen meines Erachtens weiterhin eine äußerst positive Wendung für die Menschheit. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ist wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll und auch ja nicht nur im Geldbeutel, sondern auch im Herzen. Ja, wirklich angenehm. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal, würde ich einfach sagen. Ich trinke jetzt, glaube ich, einen warmen Tee und ja, schaue mich weiterhin in dieser Welt des Wahnsinns für euch um. In diesem Sinne, macht es gut, alles, alles Liebe. Der Sunny ist draußen. Thank you.